Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, vielen von uns ist wohl die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin bekannt. Etwas anders nacherzählt klingt sie etwa so. Jesus kommt bei der Steinigung einer Frau vorbei. Sofort geht er dazwischen, hilft der Frau auf und ermahnt die Menge, wer hier ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Daraufhin trifft ihn ein Kieselstein am Hinterkopf. Ohne sich umzudrehen, sagt Jesus, du hältst dich da jetzt mal raus, Mutter. So steht es natürlich nicht in der Bibel. Es war etwas zum Schmunzeln. Aber an diesem Witz ist etwas Wahres dran, denn er ist tiefgründiger, als der erste Schein vermuten lässt. Warum? Das werden wir nun gemeinsam entdecken. Denn heute geht es um Maria, um die Frau, nach der unsere Kirche, ja St. Marienkirche, benannt ist. Maria ist bekannterweise die Mutter Jesu. Wir kennen sie aus der Weihnachtsgeschichte. Wir haben soeben einen Teil daraus gehört. Außerdem sehe ich sie vor meinem inneren Auge unterm Kreuz stehend um ihren Sohn Jesus trauern. Und Maria ist eine Frau, die wie keine andere in der Frömmigkeits-, Kunst-, Musik- und Literaturgeschichte auf vielfältigste Art und Weise dargestellt ist. Wie kommt das? Und woher kommt eigentlich diese unglaubliche Faszination für diese Frau? Selbst heute zieht sie noch unzählige Menschen in ihren Bann, und das besonders Frauen. Erst vor anderthalb Jahren wurde sie zur Symbolfigur der katholischen Bewegung Maria 2.0. So habe ich mich also auf Spurensuche begeben, natürlich in der Bibel. Die Bibel ist die erste Quelle, die über Maria schreibt. Und schnell habe ich zweierlei festgestellt. Erstens, im Alten Testament lässt sich kein Hinweis auf Maria finden. Es reicht keiner, der ihre jetzige, so glorifizierende Stellung als Gottesmutter wie bei den Katholiken vorhergesagt hätte. Zweitens, nur die Evangelien verraten uns etwas über Maria. Alle Briefe im Neuen Testament schweigen über Maria. Lediglich im Galaterbrief erwähnt Paulus einmal Mutter Jesu, allerdings ohne dabei ihren Namen zu nennen. Es scheint, als war das Interesse an ihrer Person damals sehr gering, bis vielleicht auch gar nicht vorhanden. Und auffällig ist auch, an keiner Stelle ist in den Briefen von der Jungfrauengeburt die Rede. Für Paulus ist die Jungfrauengeburt also nicht relevant für das Heilsgeschehen. Also habe ich die Evangelien mal genauer unter die Lupe genommen und mich gefragt, was wir über die Person Maria eigentlich alles erfahren können. Auch dann habe ich ernüchternd festgestellt, die Evangelien interessieren sich herzlich wenig für die Person Maria. In der Weihnachts- und Ostergeschichte kommt sie kaum zu Wort. Im Groben und Ganzen bleibt sie eher im Hintergrund und führt ein Schattendasein, wenn man so will. Dennoch lässt sich mit dem Wenigen, was die Evangelien zu bieten haben, eine Art Steckbrief erstellen. Allerdings muss man auch da vorsichtig sein, denn deutlich ist, es gibt keine gesicherten Daten über die Person Maria und es gibt kein einheitliches Gesamtbild. Jedes Bild, das wir von und über Maria uns machen können, ist ein Stückwerk. In jedem Evangelium finden wir ein anderes Puzzleteil über die Figur Maria. Und jeder Evangelist gibt dabei der Person Maria auch eine eigene Note. Der folgende Steckbrief ist das Ergebnis einer spannenden Spurensuche nach der Person Maria. Ich beziehe mich im Wesentlichen auf die drei Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas. Das hat mit der Sonderstellung des Johannes zu tun, der später und in einem ganz anderen Stil schreibt. Ausführliche Einzelheiten würden wahrscheinlich mehrere Abende füllen. Also jetzt das Wesentliche im Steckbrief zu Maria. Erstens, der Name. Maria ist die lateinische Form von Mirjam. Maria trägt also den gleichen Namen wie die Schwester von Mose und Aaron. So ist in Maria in mehrfacher Hinsicht die Geschichte ihres jüdischen Volkes in sie selbst hineingeschrieben. Zweitens, das Alter. Als Maria zum ersten Mal Mutter wird, muss sie etwa 12 bis 14 Jahre alt sein. Das entspricht damals ungefähr dem Alter einer Erstgebärenden, die sie ja war. Und sie stirbt etwas nach ihrem 45. Lebensjahr. Das Alter von 45 Jahren entspricht heute etwa einem 90-jährigen Menschen. Ihr Status, drittens, nicht eindeutig. Bei Markus und Matthäus ist sie die Frau des Josef und schwanger. Lukas spricht von der Braut des Josef. Erst dadurch entsteht die Ungewöhnlichkeit, dass Maria Josefs Verlobte und schon schwanger ist. Weil Josef außerhalb der Weihnachtsgeschichte keine Erwähnung findet, kann man davon ausgehen, dass Maria schon sehr früh Witwe geworden ist. Viertens, die Familie. Sie hatte mindestens 7 Kinder, 5 Söhne, von denen die Namen aufgeschrieben sind, Jesus, Jakobus, Joses, Judas und Simon, und mindestens 2 Töchter, die allerdings namenslos bleiben. Fünftens, eine spannende Randnotiz. Wodurch wird eigentlich Josef zu Jesu Vater? Er hat ihn ja nicht gezeugt. Er wird Vater, indem er ihm seinen Namen gibt. Mit dieser Namensvergabe ist Josef der rechtliche Vater. In der Antike war die biologische Vaterschaft nicht nachweisbar. Auch deshalb wird Vaterschaft als soziale Größe behandelt. In diesem Sinne ist Josef der Vater Jesu. Sechstens, der Wohnort. Als dem jüdischen Volk angehörig, wohnt Maria in Nazareth, später in Jerusalem. Sie gehört dort der Jerusalemer Urgemeinde irgendwann an, ist aber Paulus, wie man vermuten könnte, wahrscheinlich nicht begegnet, sonst hätte er mit Sicherheit davon erzählt. Siebtens, Beziehung Maria und Jesus. Ist durchweg kompliziert und zumindest zeitweise sehr distanziert. Jesus nennt seine Mutter die Frau und spricht sie nicht als Mutter an. Maria und ihre anderen Kinder, die Geschwister Jesu also, werden nicht als Zeugen Jesu Wirken benannt. Im Gegenteil, sie finden nichts Gutes daran, sind genervt. Doch anscheinend haben sie etwas später nach Ostern dann doch die Seiten gewechselt und gehören dann eben der Urgemeinde an. Achtens, Bedeutung ihrer Person. Sie selbst ist für das Heilsgeschehen der Welt unbedeutend. Ihr Sohn Jesus als Retter der Welt und als Weltenrichter bedarf seiner Mutter in keinster Weise. Und somit kommen wir zu neuntens, Jungfrauengeburt. Dieses Thema ist sehr interessant und heute noch eines der großen Themen im ökumenischen Dialog. Ein Querschnitt durch die Evangelien zeigt einen ganz unterschiedlichen Umgang mit dieser besonderen Empfängnis Marias. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle aber, durch die Jungfrauengeburt soll die Bedeutung Jesu als Retter hervorgehoben werden, nicht etwa die Bedeutung Marias selbst. Gott hat die Empfängnis gewirkt. Für die Evangelien, für das Heilsgeschehen spielt es aber keine Rolle, ob Maria auch nach Jesu Geburt weiterhin Jungfrau geblieben ist. Und alle Erklärungsversuche, die dauerhafte Jungfräulichkeit aufrechtzuerhalten, wirken sehr gewollt und konstruiert. Sie reichen von es waren eben seine Cousins und Cousins, bis hin zu Josef habe die weiteren Kinder in die Ehe mit hineingebracht. Zehntens, und damit kommt der Steckbrief zu seinem Schluss, das Magnifikat. Diesen Lobgesang kennt nur Lukas. Und zu Lukas muss man wissen, er ist im Vergleich zu Markus und Matthäus eher so etwas wie ein Geschichtenerzähler. Hier und da schmückt er die mündlich überlieferten Erzählungen über Jesus aus oder rundet sie ab. Aber all das tut er sehr bewusst. Er spinnt hier und da Fäden zu Geschichten aus dem Alten Testament. So ist es auch beim Magnifikat. Anzunehmen ist, dass Lukas einst diese Worte für Maria selbst komponiert hat. Als Vorlage dienten ihm Lobgesänge aus Psalmen und Weisheit. Auch der Lobgesang der Hanna, der Mutter von Samuel, ist sehr ähnlich. Und Lukas tut dies, um Marias besondere Stellung im Plan Gottes dann doch hervorzuheben. Immerhin ist sie diejenige, die den Sohn Gottes austrägt und zur Welt bringt. Das unterstreicht, Gott wirkt in seiner Schöpfung und in unserer Geschichte. Sie merken schon, liebe Gemeinde, hier gibt es vieles zu sagen. Darum bleiben wir auch noch einen Moment beim Magnifikat. Denn dieser Lobgesang ist es letztendlich auch, weshalb Maria heute noch das Vorbild für so viele ist. Wir hören einmal das Magnifikat aus dem Lukasevangelium.
Da sagte Maria: Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
Die Gemeinde, machen wir uns noch einmal klar. Maria ist höchstens 14 Jahre alt, lebt unter Umständen sogar noch bei ihren Eltern Anna und Joachim. Da begegnet Maria dieser Engel. Mit 14 Jahren etwa steht Maria vor der Entscheidung ihres Lebens. Denn sie soll es sein, die den von ihrem Volk so lang ersehnten Retter zur Welt bringt. Ihr Leben steht vor einer radikalen Veränderung. Doch sie glaubt der Botschaft des Engels, willigt ein und stellt sich Gott so zur Verfügung. Ohne Wenn und Aber geht sie das Risiko ein, sich ganz und gar auf Gott zu verlassen. Sie vertraut auf Gott in einer Situation, die überraschend ist, deren Ausgang sie nicht kennt. Wie ist es bei Ihnen, bei uns? Hören wir den Ruf Gottes? Vertrauen wir mit Maria so radikal auf Gott, ohne zu wissen, was da auf uns zukommt? Wer sich auf Gott einlässt, kann im wahrsten Sinne des Wortes etwas erleben. Denn Gott hat Großes mit den Menschen vor, mit dir, mit mir, mit uns. In jedem Menschenleben will Gott Großartiges tun. Und deshalb könnten wir wohl alle dem Lied Marias eine neue, eine ganz persönliche Strophe hinzufügen. Das Magnifikat, der große Lobgesang Marias, benannt nach seinem lateinischen Anfangswort. Magnifikat, anima mea domino. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Ja, Maria weiß, sie wird den Sohn Gottes zur Welt bringen. Ein Kollege meinte jüngst über Maria, sie könnte darauf sehr stolz sein. Mit einem gewissen Recht sogar. denn schließlich hat sie aus freiem Willen ihr Ja dazu gesagt. Sie hätte auch zurückschrecken und ablehnen können. Doch Marias mutige Glaubensentscheidung verdient durchaus höchste Anerkennung. Es ist keine willenlose Unterwerfung. Es bleibt ihre Entscheidung. Sie selbst lobt Gott, denn er hat Großes an ihr getan, so sieht sie es. Er hat sich ihrer erbarmt, hat ihr seine Gnade geschenkt. Derart begnadet konnte sie einwilligen in den Plan Gottes. Maria bleibt also demütig, aber das aus freien Stücken. Sie ist bereit, Gott zu dienen, und sie erkennt an, dass Gott immer größer ist als sie selbst. Ihm gebührt demnach alle Ehre. Wie ist es heute? Wonach ist uns mehr zumute? Gott zu loben und zu preisen oder uns selbst anerkennendes Lob zu suchen? Wie sieht unsere Haltung im Leben aus? Sehen wir uns selbst als unantastbar an oder erkennen wir, Gott ist viel größer als wir selbst? Durch das Magnifikat zeigt Maria ihre Stärke, ihre Größe und bleibt dennoch ganz bodenständig. Darin wird, wie wir gesehen haben, die ganz einfache, die ganz menschliche Maria zum großen Vorbild für so viele, besonders für Frauen. In Maria erkennen wir, liebe Gemeinde, ganz klar, Gott ist immer auf der Seite derer, die ihn fürchten, die ihn in ihr Leben lassen. Das heißt, Gott stärkt die, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Gott ist gerade bei den Schwachen, den Erniedrigten, bei den einfachen Menschen. Liebe Gemeinde, die Spurensuche nach der Person Maria geht zu Ende, vorerst. In der Bibel erfahren wir nur wenig aus Marias Biografie. In aller Kürze sei aber noch erwähnt, dass im Laufe der Geschichte ihre Bedeutung immer weiter zunimmt. Außerbiblische Quellen lassen erkennen, im 5. Jahrhundert bekommt sie den Zusatz der Gottesgebärerin. Im 6. Jahrhundert wird ihre immerwährende Jungfräulichkeit im kirchlichen Dogma festgehalten. Und in der Neuzeit ergänzt man ihre unbefleckte Empfängnis durch ihre Mutter Anna. Die Verehrung der Maria nimmt zuletzt solche Eigendynamik an, dass im Laufe der 60er Jahre die katholische Kirche dieser Entwicklung entgegengetreten ist. Sie lehnt ein Dogma ab, das Maria als Miterlöserin und Mitheilsbringerin anerkennen wollte. Heutzutage wird Maria mit ihrer Haltung, mit ihrem Gottvertrauen zur Prophetin der Armen und Unterdrückten. Sie wird zur Symbolfigur der erlösten Menschheit. Befreiungstheologie und feministische Theologie setzen immer wieder neue und spannende Impulse auf der Suche, wer Maria war und für uns heute ist. Maria ist eine Frau, die Mutter Jesu. Sie wird und sie kann für uns ein Vorbild im Glauben werden. Zum Schluss hören wir ein Gedicht, verfasst von Kurt Marti, einem Schweizer Theologen, der von 1921 bis 2017 lebte. Und Maria. Und Maria sang ihrem ungeborenen Sohn: Meine Seele erhebt den Herrn. Ich juble zu Gott, meinem Befreier. Ich, eine unbedeutende Frau. Aber glücklich werden mich preisen die Leute von jetzt an, denn Großes hat Gott an mir getan. Sein Name ist heilig und grenzenlos sein Erbarmen zu allen, denen es ernst ist mit ihm. Er braucht seine Macht, um die Pläne der Machthaber fortzufegen. Er stürzt die Hohen vom Sitz und hebt die Unterdrückten empor. Er macht die Hungrigen reich und schickt die Reichen hungrig weg. Und Maria konnte kaum lesen. Und Maria konnte kaum schreiben. Und Maria durfte nicht singen, noch reden im Bethaus der Juden, die Männer dem Mann Gott dienen. Dafür aber sang sie ihrem ältesten Sohn, dafür aber sang sie Töchtern, den anderen Söhnen, von der großen Gnade und ihrem heiligen Umsturz. Dennoch erschrak sie am Tage, da Jesus die Werkstatt und ihre Familie verließ, um im Namen Gottes und mit dem Feuer des Täufers ihren Gesang zu leben. Und dann, ach dann, bestätigten sich alle Ängste aufs Schlimmste. Versteinert stand sie und sprachlos, als Jesus am Galgen vergeblich nach Gott schrie. Später, viel später, blickte Maria ratlos von den Altären, auf die sie gestellt worden war, und sie glaubte an eine Verwechslung, als sie, die vielfache Mutter, zur Jungfrau hochgelobt wurde, und sie bangte um ihren Verstand, als immer mehr Leute auf die Knie fielen vor ihr, und Angst zerpresste ihr Herz, je inniger sie, eine machtlose Frau, angefleht wurde um Hilfe, um Wunder. Am tiefsten verstörte sie aber der blasphemische Kniefall von Potentanten und Schergen, gegen die sie doch einst gesungen hatte, voll Hoffnung. Und Maria trat aus ihren Bildern und kletterte von ihren Altären herab, und sie wurde das Mädchen Courage, die heilige, kecke Jeanne d'Arc. Und sie war Serafina vom freien Geist, Rebellen gegen Männermacht und Hierarchie. Und sie bot in Käthe der Kräutermuhme aufständischen Bauern ein Versteck. Und sie wurde millionenfach als Hexe zur Ehre des Gottesgötzen verbrannt. Und sie war die kleine Therese, aber Rosa Luxemburg auch. Und sie war Simone Weil, La Vierge Rouge. Und Zeugin des Absoluten, sie wurde zur Madonna Leon, die nackt auf dem Löwen für ihre Indios reitet. Und sie war und sie ist vielleibig, vielstimmig, die subversive Hoffnung ihres Gesangs. Kurt Marti. So möge auch uns Maria ein Vorbild im Glauben werden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören nun